Ja, auch nochmal willkommen von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Für diejenigen, die vielleicht nicht so oft in eine Messe gehen, ist eigentlich nicht, normalerweise muss man nicht so lange stehen für das Evangelium. Normalerweise sind die kürzer. Es ist gerade, weil wir Palm Sonntag haben. Und das Ganze hier, vielleicht erleben wir ein bisschen einige Paradoxe irgendwie, nicht? Weil auf der einen Seite, wir feiern Shoutout, it's Easter, irgendwie in Osterfeuer, und dann lesen wir etwas über den Tod Jesu irgendwie. Und wir kommen zu einem Kloster und wir enden, sehen, es ist eine Tankstelle und wir kommen in eine Kirche und hinten sind Sachen zu essen. Und irgendwie, also vielleicht ein paar, viele Paradoxe da. Vielleicht kurze Erklärung, warum wir jetzt überhaupt Shoutout It's Easter an diesem Wochenende machen wollten, eine Woche vor Ostern, ist, weil es hat einen praktischen Grund, weil nächste Woche niemand da ist. Ja. Also viele nicht da sind, eben wegen dem Urlaub. Und der zweite Grund ist eigentlich auch, ich habe es irgendwie zusammengefasst für mich gefunden in einem Zitat von einer Barbara Johnson. We are an Easter people in a Good Friday world. We are an Easter people in a Good Friday world. Wir sind ein österliches Volk in eine Welt des Karfreitags. Und manchmal, wenn man so in die Zeitung aufmacht, wie irgendwelche Attentattäter, die verrückt mit irgendeinem LKW unterwegs sind und ja und so weiter. Mich müssen kein Lied singen, wissen es alles. Und manchmal gibt es so Situationen, wo du dich wirklich fühlst wie der Psalm heute. Nicht mein Gott, warum hast du mich verlassen? Übrigens, das ist Jesus zitiert dort am Kreuz einen Psalm, der so anfängt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und endet dann aber ein Psalm des Vertrauens irgendwie. Und jetzt gerade, wenn wir die Karwoche anfangen, ist ja auch Teil der Botschaft ist, dass für uns Christen, also damals wussten sie nicht, aber er ist aufgestanden. Und auch inmitten von Dunkelheit, inmitten von Problemen, inmitten von Herausforderungen, auch in unserem eigenen Leben, schwierigen Momenten einfach nicht, dürfen wir vertrauen. Der Karfreitag hat nicht das letzte Wort. Nicht für einen Christen gibt es niemals eine hoffnungslose Situation. Niemals. Es gibt immer, immer eine Zukunft. So, das war ein bisschen so als allgemein. Ich habe überlegt, über was im Himmelswillen soll ich denn überhaupt heute reden. Und mir kam eigentlich eine einzige Idee, die ich versuchen möchte, mit euch zu teilen. Und hoffentlich ist sie irgendwie halbwegs klar am Anfang. Ich habe mir so drei der Stellen von der Bibel heute oder von den Texten heute, die wir gelesen haben, die mir so in den Sinn kamen. Das erste ist diese, für diejenigen, die es nicht lesen können, da hinten. Wen von beiden soll ich freilassen? Nicht, das ist die Frage von Pilatus. Er sitzt am Richterstuhl. Er hat einen Barabbas vor sich und Jesus. Er wuscht sich vor allen Leuten die Hände und sagte, ich bin unschuldig. Nicht, also er stellt diese Frage und lässt jetzt das Volk entscheiden. Wen wollen sie? Barabbas, was heißt übrigens auf Deutsch Barabbas, Sohn des Vaters. Oder den anderen Barabbas, der auch gesagt hat, der ist Sohn des Vaters, nicht? Es ist sehr interessant, dass er genau diesen Namen hat, nicht? Also dieser Räuber, weil also manche alte Texte sagen sogar, Jesus Barabbas hieß der, dieser Räuber. Und das heißt, er ist wahrscheinlich eigentlich auch hier in den Urtext sieht man mehr, nicht so wirklich Räuber, sondern Zelot, wahrscheinlich ein Freiheitskämpfer gegen die Römer. Und hier werden zwei verschiedene Arten von Messias-Figuren vorgestellt zum Volk. Und es wird halt gefragt, ihr müsst wählen, wen wollt ihr? Und eigentlich ist es aber der Pilatus, der ihr eigentlich wählen muss, nicht? Also er versucht sich rauszuhalten aus der ganzen Geschichte, nicht wahr? Aber letztendlich ist er derjenige, der entscheidet, indem er nicht entscheidet. Und lässt sich einfach, also er wird zu einer Entscheidung geführt, einfach durch die Umstände. Und dann am Ende versucht er sich eben noch rauszuhalten und sagt, ich bin unschuldig. Und ich habe drei Punkte, die ich versuche, diese eine Idee zu vermitteln. Und der erste ist einfach, dass Entscheidung sehr viel mit Freiheit zu tun hat. Nicht wahr? Aber es gibt manchmal freie Entscheidungen, die wir treffen, die wir überhaupt nicht uns irgendwie frei machen. Und öfters aber doch empfinden wir, glaube ich, wird es euch auch, oder? Irgendwie das teilen, die Idee, dass Entscheidungen manchmal sehr befreiend sein können. Also wenn ich ewig lang überlege, was werde ich überhaupt studieren und was mache ich in meinem Leben und so, und dann endlich habe ich die Entscheidung getroffen, kann sehr befreiend sein. Oder wenn ich hin und her, soll ich jetzt ja sagen, er hat gefragt, er war auf ein Knie und he was popping the question und er hat den Ring in der Hand gehabt und ich habe ihm dreimal Nein gesagt und jetzt endlich habe ich ja gesagt, nicht? Und ja, super, genial und jetzt ist es total ein befreiendes Gefühl. Und doch, und das auch irgendwie macht Sinn, glaube ich nicht, weil jede, letztendlich natürlich ist jede freie Entscheidung gegen gewisse Dinge. Mein Ja zum Whopper ist ein Nein zum Big Mac. Aber uns gibt es tausend andere Möglichkeiten heute Abend, nicht, was ich essen könnte, nicht wahr? In Griechen auch und in Wienerwald und in Stadtwirt und in Sushi und was auch immer. Also das esse ich jetzt alles mal nicht, aber ich sage ja. Also das heißt, jede freie Entscheidung ist immer Nein zu etwas. Aber vor allem ist es natürlich auch ein Ja für etwas. Nicht? Es ist eine Entscheidung für etwas in erster Stelle. Also während ich mein Big Mac esse, hoffentlich denke ich nicht die ganze Zeit an meinen Whopper, den ich gerade nicht esse. Oder wenn ich diese Frau geheiratet habe oder diesen Mann geheiratet habe, hoffentlich denke ich nicht die ganze Zeit an all die anderen Möglichkeiten, 500 Millionen andere Möglichkeiten, die ich eben nicht geheiratet habe. Sondern ich freue mich, dass ich mich jetzt für diesen Menschen entschieden habe, oder? Und das wird als sehr befreiend empfunden, weil, wie Johannes Paul II. Mal sagen würde, der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Die Freiheit ist das Mittel und die Liebe ist das Ziel. Ein genialer Satz, nicht? Super tief, wenn wir darüber nachdenken. Also eigentlich ist es erst, indem ich über mich selbst verfüge, mir eine Bestimmung gebe, dass ich erst wirklich frei werde, indem ich meine Freiheit einschränke. Und es gibt keinen größeren Akt der Freiheit, indem ich sage, okay, ich fokussiere mich jetzt auf dich. Ja, du hast mein Herz gestohlen und deswegen, und das ist ja, was unser Herz ja auch so erobert in einer Liebesbeziehung, oder? Wenn ich merke, der hätte ja andere Möglichkeiten. Da hätte ja was anders machen können. Oder sie hätte was anders machen können. Sie hätte andere Wahlmöglichkeiten. Und sie hat sich für mich entschieden. Er oder sie musste das jetzt gar nicht tun. Warum hat sie das gemacht? Was steht mir gar nicht zu. Es ist ein reines Geschenk. Liebe hat auch manchmal mit Geschenksein zu tun und das hat mit Freiheit zu tun. Weil ich kann nicht jetzt jemanden zwingen zu lieben. Gut, aber und deswegen empfinden wir, glaube ich, sehr oft und je tiefer diese Entscheidung ist, desto mehr ist sozusagen ich in diese Waagschale anyhow, desto mehr frei fühle ich mich. Also ich kann oberflächliche Entscheidungen treffen, indem ich sage, okay, ich esse einen Big Mac heute Abend. Aber das ist jetzt nicht, jetzt im Moment ist es befreiend, weil ich weiß, okay, jetzt habe ich was zu essen. Weil wenn ich ein Sklave meiner Unentschieden bleibe, also ein Big Mac, Whopper, Whopper, Big Mac, Whopper, dann werde ich halt hungrig heute Abend nach Hause gehen. Oder? Das heißt, ich muss mich entscheiden, um überhaupt, also die Freiheit ist ja da, um mich zu entscheiden. Das ist ihr Sinn. Und sonst bleibe ich halt ein Sklave der Unentschiedenheit. Und deswegen empfinde ich es wahnsinnig befreiend, wenn ich eine Entscheidung mache. Und trotzdem kann diese Entscheidung nicht einfach beliebig sein. Ich möchte euch etwas Krasses vorlesen, was ich heute gehört habe, ein TED-Talk von Leslie Morgan Steiner über das Problem von häuslicher Gewalt. Und es war mich sehr beeindruckt. Also ich habe nicht gedacht, dass das jetzt etwas sein könnte, das ich in die Predigt nutzen könnte, aber gut. Ich lese es vielleicht ganz kurz vor in Englisch, also dieses Zitat von ihr. My anger gave him the excuse to put his two hands around my neck and to squeeze so tightly that I could not breathe or scream. Krass, oder? And he used the chokehold to hit my head repeatedly against the wall. 5 days later, the 10 bruises on my neck, nicht die ganzen Verwundungen da, had just faded, and I put on my mother's wedding dress, and I married him. Krass, oder? Also, das heißt, habt ihr verstanden, das war das allererste Mal, wo er auf ihr Gewalt angewendet hat, nicht? So stark wie möglich, dass sie nicht schreien noch atmen konnte. 5 Tage später waren die blauen Flecken schon wieder weg, und sie zieht das weiße Gewand, das Hochzeitsgewand ihrer Mutter an und heiratet diesen Typen. It was an isolated incident and he was never going to hurt me again. It happened twice more on the honeymoon. Diese TED-Talk ist sehr interessant, weil es geht um die Frage, also wie man also die Statistiken über häusliche Gewalt sind leider ein bisschen höher, als man vielleicht so vermuten würde. Und eigentlich sie war in Harvard School, Harvard University, also wer für jemand also da drüben sich auskennt, also ist ziemlich coole Uni, gar nicht so leicht reinzukommen. Und er auch, Ivy League Graduate, beide. Sie hätte nie gedacht, dass er das machen würde. Und in dem Moment hätte sie sich auch nicht als eine Frau, die einen Gewalttätigen, also unter häuslicher Gewalt gelitten hat, sondern sie hat sich eher Und sie ist total in dieses Muster gefallen, was immer passiert mit häuslicher Gewalt. Sie muss jetzt die starke Frau sein, die diesen armen Mann helfen muss. So, sie macht eine freie Entscheidung, diesen Typen noch zu heiraten. Ist das befreiend? Nee. Sie ist in eine totale Abhängigkeit, oder? Durch diese freie Entscheidung gekommen. Und was ich darauf hinweisen möchte, ist einfach die Tatsache, dass die Freiheit setzt etwas voraus, um wirklich befreiend zu sein. Und zwar die Wahrheit. Es setzt die Wahrheit voraus. Und das ist nicht wahnsinnig politically correct. Nicht, weil wir öfters denken, Wahrheit, Intoleranz. Intoleranz, möchte ich mir nichts damit zu tun haben, das ist fanatisch. Aber eigentlich, wenn wir denken, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, also auch heute, nicht der gute, was macht der Pilatus? Der Pilatus hat eine unglaubliche Unreife, weil Reife heißt die vollgebrauchte, geschenkte Freiheit. Also wenn ich reif sein möchte, dann muss ich dieses Geschenk der Freiheit also voll auch nutzen, und er flieht von der Verantwortung. Freiheit hat sehr viel mit Verantwortung zu tun und Liebe auch. Wenn ich jemanden liebe, möchte ich Verantwortung für diesen Menschen übernehmen. Und diese drei sind proportional zueinander. Je mehr ich jemanden liebe, desto mehr Verantwortung möchte ich übernehmen. Und desto mehr Freiheit ich habe, desto größer ist auch meine Liebesfähigkeit, weil ich mehr Verantwortung übernehmen kann für jemanden. So, und jetzt ist der aber da und er möchte die Verantwortung total einfach wegstoßen. Er verdrängt nicht die Verantwortung, die er eigentlich hat. Und wird zu einem Sklave, ein Spielball von diesen Leuten. Von deren Erwartungen, von deren Wünschen und deren, was sie halt wollen. Das heißt, weil er nicht die Wirklichkeit respektiert, wie sie ist, wie sie sich darstellt, er wusste ganz genau, dass er unschuldig ist. Er sagt sogar noch mit seinen Fingern, nicht, ich bin unschuldig von dem. Aber er flieht davon, von dieser Verantwortung und fällt eigentlich eine Sklaverei dadurch. Ich heiße ein Sklave der Meinung von anderen Menschen. Was werden die tun? Was werden die sagen? Der ist total gefangen in dem. Weil er die Wirklichkeit, weil er die Wahrheit der Sache, nicht was objektiv ist vor ihm, einfach verneint. Und das scheint vielleicht für uns wahnsinnig weit weg, aber vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so weit weg. Weil es auch uns passieren kann, wenn es keine Wahrheit nämlich gibt, dann ist der Mensch eigentlich nur ein Spielball von seinen eigenen Leidenschaften, Instinkten, Gefühlen. Das heißt, wenn es nicht etwas ist, das objektiv da draußen steht, gegen ich mich reiben muss sozusagen, das mich auch aus meiner Selbstbezogenheit herausreißen kann, dann ist eigentlich Freiheit eine Illusion für diesen Menschen. Weil er letztendlich nur instinktgetrieben ist. Er ist gar nicht frei. Was heißt meine Freiheit, wenn ich nicht Nein sagen kann, zum Beispiel? Gar nichts. Also jemand, der nicht die Fähigkeit mehr hat, Nein zu sagen, zum Beispiel Pilatus in diesem Moment, so weit gehst du Leute nicht weiter, der ist nicht frei. Der ist überhaupt nicht frei. Der ist ein Sklave von der Meinung von diesen anderen Menschen. Der ist total gefangen in dem. Und das kann uns auch passieren, nicht? Also wenn wir nicht annehmen, okay, ich habe gewisse Prägungen von meinen Eltern, von meinem Umfeld, wo ich herkomme. Ich habe gewisse Verhaltensmuster, das ich einfach aufgeschluckt habe durch die Medien, durch mein Umfeld, durch meine Klassenkameraden, durch tausend Dingen. Wenn ich frei werden möchte, dann muss ich die Wahrheit anschauen. Was ist da eigentlich da? Was ist die Wirklichkeit, nicht, in der ich lebe? So, jetzt möchte ich einen kleinen weiteren Schritt machen, und zwar das nicht. Ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. Es wurde zitiert heute im Evangelium am Eingang und auch jetzt hier am Ende, in der ersten Lesung. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, er ist friedfertig und er reitet auf eine Eselin, Matthäus 21,5. Also die Grundgedanke, jetzt könnt ihr natürlich mich rausschmeißen und die ganzen Gedanken in den Mülleimer werfen, wie ihr wollt. Aber also was ich halt euch vorschlagen möchte ist, natürlich redet hier vorne der Pfarrer, das ist mir bewusst, natürlich, ja, sonst. Aber die christliche Vision ist es, zu sagen, hey, desto mehr du jetzt diesen Jesus-Typen in dein Leben hineinlässt, der sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Und die Wahrheit wird euch frei machen, nicht? Das ist eine seiner krassen Aussagen. Desto mehr wir ihn einlassen, desto freier werden wir eigentlich. Wir haben das hier, also diejenigen, die ab und zu mal hier in die Messe kommen, erinnert euch vielleicht an dieses Zitat von Papst Benedikt, das mal sagte, derjenige, der sich niederkniet vor dem Herrn, der sich niederwirft vor Gott, wo Gott Nummer eins ist in seinem Leben, bekennt dadurch seine Freiheit. Warum? Weil er sich nicht niederknien wird von irgendwas anderes. Von keinem politischen System, von keiner Ideologie, von keinen Erwartungshaltungen von anderen Menschen, von nichts. Er ist ein freier Mensch. Er ist wirklich frei. Weil er nicht gefangen ist in all diesen anderen Dingen. Er muss nicht ständig unter den Blicken der Menschen sein. Er muss nicht irgendwelche Erwartungen erfüllen. Er muss nicht irgendwelche Masken aufziehen, um irgendwie seine eigene Bestätigung zu bekommen. Und mir gefällt dieses Zitat so sehr, weil es sagt zwei Dinge. Es sagt der Tochter Zion, dieses Bild wieder Gott zu sehen als mein Vater. Ich bin Königstochter. Dein König kommt. Ich habe eine Königswürde. Ich habe eine unglaubliche Würde als Mensch. Und das ist, was dieser Jesus, der eigentlich jetzt kommt, öfters wird nicht Gott gesehen, er als der Konkurrent meiner Freiheit, oder? Das darfst du nicht machen und das darfst du nicht machen und Gottes Willen, das darf ich auch nicht machen. Nicht? 10.000 Gebote, die ich aufgesetzt bekomme. Aber eigentlich würde ich dafür plädieren, zu sagen, nee, ist eigentlich das andersrum. Da draußen gibt es 10.000 Gebote. Du musst so ausschauen. Du musst diesen Körper haben, du musst diese Tasche tragen, du musst diese Klamotten anhaben, du musst dieses Auto fahren, du musst diese Erwartungshaltung erfüllen, du musst diese Noten haben, du musst. Und solange du in diesem System funktionierst, super. Aber sobald du mal nicht da drin funktionierst, dann hast du echt ein Problem, weil du hast ein existenzielles Problem. Es ist nicht nur ein bisschen, sondern mein eigener Selbstwert, meine Identität ist total am Boden, weil ich das nicht erschaffe. Also die Grundaussage des Christlichen ist es ja, hey, weißt du, du musst dich nicht selbst erlösen, du musst dich nicht selbst schaffen und vor allem musst du dich nicht selber den Sinn geben durch deine Leistung, durch irgendwelche Erwartungen erfüllen, durch irgendwelche Sachen, dass die anderen Menschen dir zuflüstern, das musst du alles gar nicht. Es gibt einen Mitbruder von mir, der hat ein tolles Zitat, obwohl er Amerikaner ist, ich verzeihe es, ich bin Kanadier, ein bisschen nördlich der ganze, aber er ist Amerikaner und er sagt immer sehr gerne, God is God, you're not it, chillax. God is God, you're not it, chillax. Nicht? Chillax ist so eine Mischung zwischen chill and like relax, man, you know, dude, it's okay, just chill, you know, chillax. God is God. Und das ist so wahr, nicht? Das ist so befreiend, weil ich nicht ständig mich selbst meine eigene Daseinsberechtigung schaffen muss durch Leistung, durch irgendwelche Erwartungen erfüllen, durch irgendjemanden glücklich machen, denn nicht wie diese gute Frau auch dachte. Und es ist interessant finde ich, dass auch hier wieder das so betont wird. Nicht siehe, dein König kommt zu dir. Nicht dieses eben, ihn als König anerkennen, heißt ja, dass ich auch Königstochter, Königssohn bin. Ich habe eine Königswürde. Ich habe eine unglaubliche, und das ist die Wahrheit meines Seins. Was für einen Wert habe ich? Und das ist unsere frohe Botschaft, die ist auch in der Karwoche, nicht? Dass wir Christen feiern. Was für einen Wert muss der Mensch haben, wenn ein ganzer Gott bereit ist, sein Leben für mich zu geben? Nicht? Wenn wir nur dieses einen Satz von Paulus verstehen können, er sagt ja irgendwo in der Bibel, Paulus ist einen großen Teil des Neuen Testaments geschrieben, von der Bibel nach Christus, und er hat so einen Satz, der mir wahnsinnig gefällt, er sagt, ich lebe im Glauben an der Liebe des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat, der sich für mich hingegeben hat. Nicht allgemein für 5 Milliarden Leute, sondern für mich. Gott liebt mich. Er hat sich für mich hingegeben. Und was für eine Würde das mir gibt. Wenn das wahr ist, wisst ihr, oder? Also natürlich kann es alles nur Blabla sein, Theater. Aber wenn das stimmt, dann habe ich ja eine unglaubliche Würde, dass dann egal ist, was irgendjemand über mich sagt oder denkt oder erwartet, das ist schon gegeben. Ich bin da nicht irgendwie rechtfertigen vor irgendjemand. Und das ist wahnsinnig befreiend. Jesus kommt, ich sage, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich möchte euch befreien von all diesen Dingen, die Selbstbilder, falsche Bilder wie dich selbst falsche, diese Lebenslügen, die dich so nach unten ziehen, statt dich zu inspirieren, nach vorne zu gehen. Ja, und dann vielleicht noch ein letzter Schritt. Und zwar nochmal, hier steht, es ist von den Lesungen, das gelesen wurde, vor dem Evangelium heute. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, sondern er entäußerte sich und wurde ein Sklave, gehorsam bis zum Tod. Damit jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Also ein bisschen diese Idee nochmal, was wir gerade gesagt haben, nicht er ist der, nicht der Kaiser Kyrios, nicht der Kaiser ist der Herr, sondern Jesus ist der Herr. Und das war eine Revolution für die Römer, weil das, also auf einmal ist nicht mehr der Kaiser der Nummer eins, nicht? Das war gefährlich für die. Da haben wir auf einmal Leute in dem sagen, okay, es gibt über die menschliche Gewalt eine Gewalt, die Wahrheit ist. Und die nicht einfach beliebig ist, die ich nicht einfach bestimmen kann, wie ich gerade will. Und was mich halt so beeindruckt hat, gerade als ich diesen TED-Talk heute gehört habe, ganz am Ende sagt sie dann, also es gab eine ganze Geschichte dahinter und irgendwann kam der Punkt, I was able to leave because of one final sadistic beating that broke through my denial. Und sie hat die ganze Zeit einfach negiert. Und bis sie irgendwann verstanden hat, I realized that the man who I loved so much was going to kill me if I let him. So I broke the silence. I told everyone. The police, my neighbors, my friends and family, total stranger. Und dann, ja, wie eine Analyse von diesem TED-Talk steht dann, the cure is that Leslie finds the courage to leave Connor because of one final beating which broke through her denial. Sie hat die Wahrheit anerkannt von ihrer Situation. Und das hat sie befreit. Sie hat endlich die Wahrheit anerkannt von ihrer Situation. Und deswegen, wenn wir Christen jetzt sagen, okay, es gibt gewisse Dinge, die einfach mich, die mich nach unten ziehen, also Wunden, die ich auf meine Kindheit habe, Beeinflussungen durch mein Umfeld, all diese Dinge, das nicht negiere, sondern mal das Licht, ich bin das Licht der Welt, Jesus, mal, dass er mal fett drauf leuchtet, dass er mal seine Finger in diese Wunde hineintut, dann ist das nicht, weil wir Sadisten sind oder irgendwelche Masochisten, die das leiden wollen und das leiden will, sondern weil wir wissen, dass das der Weg ist zur Freiheit, was wir am Ostersonntag nächsten Sonntag feiern werden. Und was ich euch wünsche, mir selber, ist, dass wir dass wir hören diesen Ruf von Paulus auch, zur Freiheit hat uns Christus gerufen, Brüder, zur Freiheit der Kinder Gottes. Dass wir echt freie Menschen sind. Und was für eine Welt können wir schaffen mit Gottes Hilfe, wenn wir unsere Königswürde in Anspruch nehmen? Was für ein Impact hätte allein die Leute, die in diesem Raum sitzen, was könnte geschehen in unserer Stadt, in unserem Land, wenn es Menschen gäbe, die sich nicht einfach versklaven lassen durch Umstände, durch Erwartungen, durch irgendwelche Bilder, die sie beeinflussen, durch Prägungen, durch lauter Lebenslügen, die nicht ihre tiefste Wahrheit sind, als Königssöhne und als Königstöchter. Und ja, da beten wir füreinander, dass es auch Ostern werden kann in uns, dass wir diese Karwoche tief mitleben können, aber mit dieser Zuversicht im Karfreitag halt nicht das letzte Wort, sondern Ostern. Und dass wir ein Easter People in einem Good Friday World sind. Und egal, ob mein Fuß jetzt gerade wehtut und keine Ahnung, irgendwelche Probleme gerade sind und meine Prüfung hervorsteht und wir trotzdem sagen können, Hallelujah anyway. Ich habe das H-Wort gesagt, oh Mann, aber gut. Gott vergib mir. Amen.